Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria.
Am Morgen des 7. Oktober 2023 dringen Terroristen der Hamas in das israelische Kibbuz Be'eri ein. In einem der Häuser befindet sich die Familie Shoham. Tal Shoham, 39 Jahre alt, ist österreichisch-israelischer Doppelstaatsbürger. Er ist mit seiner Familie zu Besuch in der Siedlung, mit seiner Frau, der 3-jährigen Tochter und dem 8-jährigen Sohn.
Als die Terroristen kommen, versteckt sich die Familie im Schutzraum des Hauses. Stundenlang verschanzen sie sich dort. Aber irgendwann stecken die Männer das Haus in Brand.
Die Hamas-Terroristen begehen im Kibbuz Be'eri unvorstellbare Verbrechen. Jeder 10. Bewohner wird ermordet, auch Tal Shohams Schwiegervater.
Tal Shoham selbst und seine Familie werden auf einen Jeep gezerrt und in den Gazastreifen verschleppt. So wie insgesamt mehr als 250 Menschen.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria sprechen wir über Tal Shoham, den Österreicher, der sich bis heute in den Händen der Hamas befindet. Wir wollen wissen, warum es bislang nicht gelungen ist, ihn zu retten. Und was Österreich für die Freilassung von Tal Shoham tut.
My name is Gilad Korngold. I'm a father of Tal Shoham.
Das ist der Vater von Tal Shoham. Man hört ihn hier im November vergangenen Jahres bei einer Online-Pressekonferenz des Jerusalem Press Clubs. Das Massaker der Hamas ist doch gerade erst wenige Wochen her. Der Vater erzählt, was ihm von den israelischen Behörden über den Verbleib seiner Familie berichtet wurde. Insgesamt 7 Mitglieder wurden verschleppt. Neben seinem Sohn, dessen Frau und den Kindern auch Tal Shohams Schwiegermutter und deren Schwester.
Israeli authorities told us 2 weeks ago that they are in Gaza. We don't know their condition. We don't know if they are together. We separate the mother from the children. We separate the children. We don't know nothing.
Der Vater, Gilad Korngold, weiß nicht mal mit Sicherheit, ob seine Verwandten noch am Leben sind, ob sie getrennt oder zusammen festgehalten werden.
Everybody must raise the voice to release the children and the woman. My granddaughter and my grandson, they are also German citizen. Okay? My son and myself, we are also Austrian citizen.
Genau wie sein Sohn ist Korngold österreichisch-israelischer Doppelstaatsbürger. Seine Mutter wurde in Wien geboren und ist in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten geflohen. Die Familie lebt seither in Israel. Deshalb spricht Korngold in den Interviews auch Englisch. Seine Schwiegertochter und die beiden Enkelkinder haben die deutsche Staatsbürgerschaft.
In die Regierung in Israel setzt Gilad Korngold von Anfang an wenig Vertrauen. Er reist nach Österreich und Deutschland, weil er hofft, dass der internationale Druck helfen kann. In Wien trifft er sich mit dem österreichischen Bundeskanzler und dem Bundespräsidenten. Er spricht vor Abgeordneten im Deutschen Bundestag in Berlin.
6 Wochen nach dem Überfall der Hamas schöpft Gilad Korngold zum ersten Mal Hoffnung.
One side, I'm happy. Second, I'm worried. Nobody told me that my family will be there in this deal.
Es soll einen Deal geben, bei dem zunächst 50 Frauen und Kinder von der Hamas freigelassen werden. Im Austausch für palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen.
Ob unter den Geiseln, die freikommen, seine Enkelkinder und die Schwiegertochter sein werden, das weiß Gilad Korngold damals noch nicht.
I want to be sure that my family will release at least the grandsons and my daughter-in-law.
Der Austausch von Geiseln gegen Gefangene hat begonnen. Die ersten Geiseln der Terrororganisation Hamas wurden dem Internationalen Roten Kreuz übergeben und zum Grenzübergang Rafah gebracht.
Nearly 7 weeks after being taken hostage by Hamas terrorists, 24 Israeli and foreign citizens released to Israel.
Diese Bilder zeigen, wie Fahrzeuge mit den Geiseln den Gazastreifen verlassen. Das Rote Kreuz bestätigte, eine mehrtägige Operation zum Austausch von Geiseln begonnen zu haben.
Insgesamt 105 israelische Geiseln werden im November 2023 freigelassen. Und tatsächlich, auch die Schwiegertochter und die zwei kleinen Enkel von Gilad Korngold sind dabei.
Die Bilder der befreiten Geiseln, die ihren Familien um den Hals fallen, gehen damals um die Welt. Aber Tal Shoham, der Sohn von Gilad Korngold, bleibt im Gazastreifen. So wie über 100 weitere Geiseln.
Ja, also wir wissen, dass es 101 Geiseln sind, die in Gaza sind, davon 97, die am 7. Oktober verschleppt worden sind und 4, die schon vorher dort waren. Darunter 2 Soldaten, die seit dem letzten Krieg dort sind.
Maria Sterkel lebt in Israel und berichtet für den Standard immer wieder aus Orten wie Tel Aviv, Jerusalem oder den Palästinensergebieten. Derzeit befindet sie sich in Nordisrael, in der Stadt Haifa. Ein Gebiet, das durch die anhaltenden Kampfhandlungen im Libanon unter Beschuss gerät.
Deshalb hört man auch im Hintergrund dann oft Kampfflieger. Heute ist ein bisschen ein angespannter Tag hier. Es gab schon 100 Raketen auf Haifa heute. Aber ich hoffe jetzt, wenn wir den Podcast machen, bleibt es ruhig.
Unsere Kollegin verfolgt natürlich seit dem 7. Oktober das Schicksal der Geiseln. Allerdings gibt es kaum Informationen über den Zustand der Verschleppten. Wir wissen nicht mal genau, wie viele der Geiseln noch leben.
Also die Armee sagt, 34 von den 101 sind nicht mehr am Leben. Man geht aber davon aus, dass es um einiges mehr sind. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat letztens davon gesprochen, dass die Hälfte nicht mehr lebt. Wobei das ein bisschen unklar war. Also er hat das dann noch danach relativiert, weil niemand weiß, worauf er sich das stützt.
Unklar ist auch, wie viele der Verschleppten von der Hamas ermordet wurden oder bei israelischen Luftangriffen ums Leben gekommen sind.
Wie es den verbliebenen Geiseln geht, das können wir nur aus Erzählungen derjenigen rekonstruieren, die inzwischen wieder freigekommen sind. Über den Geiseldeal im vergangenen November, bei dem ein Teil der Familie Shoham zurückgekehrt ist, haben wir schon gesprochen. Später konnten noch 8 Menschen bei militärischen Befreiungsaktionen gerettet werden.
Und was die uns erzählen, ist, dass die Geiseln entweder in Tunneln der Hamas festgehalten werden oder in privaten Wohnungen unter extrem schwierigen Bedingungen.
Im Juni etwa wurde eine Frau von der israelischen Armee aus so einer Privatwohnung im Gazastreifen befreit. Die 26-jährige Noa Agamani. Sie wurde in der Wohnung einer Familie gefangen gehalten, die dafür von der Hamas bezahlt worden ist.
Es gibt eben Geiseln, die in Privatwohnungen festgehalten worden sind. Das haben wir schon auch von den im November Befreiten gehört. Wobei natürlich nicht immer ganz klar zu sagen ist, was ist jetzt Hamas und was ist eine private Familie.
Viele der Geiseln befinden sich aber vermutlich in den Tunneln der Hamas, in denen laut den Berichten unvorstellbare Zustände herrschen. Es gibt dort kaum Sauerstoff oder Wasser. Ständig herrscht die Gefahr zu ersticken oder zu verdursten. Licht sieht man nur, wenn die Hamas-Kämpfer mit Taschenlampen unterwegs sind. Sonst ist es stockfinster. Es gibt auch keine medizinische Versorgung. Überlebende erzählen auch von der grausamen Behandlung durch die Hamas.
Wir wissen von Kindern, Teenagern, die gezwungen worden sind, sich Horrorvideos anzuschauen, also von Exekutionen und Folterungen, auch von Drogen, die sie schlucken mussten.
Es gibt außerdem Berichte über sexualisierte Gewalt.
Da wird einiges wahrscheinlich erst ans Licht kommen oder erlaubt werden zur Veröffentlichung, sagen wir so, wenn es eine nationale Untersuchungskommission gibt, für die sich viele einsetzen.
Oft müssen die Gefangenen mehrmals den Ort wechseln. Nicht zuletzt, weil der israelische Beschuss viele Orte unsicher macht. Und nicht alle Geiseln wurden von der Hamas verschleppt. Inzwischen ist klar, dass auch andere Terrorgruppen am 7. Oktober Zivilisten entführt haben.
Es gibt also kaum gesicherte Informationen dazu, wo sich die jeweiligen Geiseln befinden und wer überhaupt noch am Leben ist.
Das meiste davon ist unklar. Man kann ja auch nicht den Informationen der Hamas vertrauen.
Die Hamas verbreitet manchmal Videos, in denen einzelne verschleppte Personen zu sehen sind. Darin sprechen die Geiseln dann zum Beispiel davon, dass die israelische Regierung sie im Stich lassen würde und rufen dazu auf, einen Deal mit der Hamas einzugehen. Eine psychologische Form der Kriegsführung.
Also den Videos, den kann man nicht trauen, weil die sind zum Teil gestaged und auch was die Geiseln auf den Videoaufnahmen sagen, muss man davon ausgehen, dass sie nicht frei entscheiden konnten, was sie sagen.
Mit den Videos will die Hamas wohl vor allem die Stimmung in der israelischen Bevölkerung beeinflussen und den Druck auf die Regierung von Benjamin Netanyahu erhöhen.
Vor allem um zu zeigen, wir haben die Gewalt. Also wir sind lange davon entfernt, in die Knie gezwungen zu sein von euch, vom israelischen Militär, sondern wir haben ja immer noch das Sagen und wir haben die Macht. Also wenn wir wollen, dann sind diese Geiseln am Leben. Wenn wir nicht mehr wollen, sind sie in einer Minute tot.
Von Tal Shoham wurde bisher kein Video veröffentlicht. Wie bei allen Geiseln gibt die israelische Armee keine Auskunft darüber, ob sie Informationen dazu hat, wo genau sich Shoham befindet.
Einfach weil, was die Öffentlichkeit in Israel weiß, weiß auch der Feind, also die Hamas. Und man will sich nicht in die Karten schauen lassen, über welche Informationen man verfügt.
Das heißt, auch Angehörige von Geiseln, wie Gilad Korngold, erfahren nur sehr wenig von den Behörden. Unsere Kollegin Maria Stärkel hat Korngold schon mehrfach in Israel getroffen.
Das erste Mal habe ich mit ihm gesprochen, 2 Tage nach dem 7. Oktober. Da war natürlich alles noch ganz frisch und noch gar nicht richtig angekommen, was da eigentlich passiert ist. Also dass jetzt wirklich die halbe Familie in Gaza ist. Und da hatte ich aber das Gefühl, es dominiert so ein starker Kampfgeist. Also wir müssen jetzt alles tun, um sie zurückzuholen.
Mittlerweile, sagt sie, wirkt Korngold vor allem müde und ernüchtert.
Ihre Schwiegertochter und die beiden Enkelkinder, die wurden am Samstag oder in der Nacht auf Sonntag freigelassen. Was haben Sie ihnen denn erzählt?
Im November 2023, kurz nach dem Geiseldeal, ist Gilad Korngold zum Interview im österreichischen ORF eingeladen.
My granddaughter didn't talk, okay? She came silenced, she don't want to talk. And my daughter-in-law don't talk. I mean, she's in bad condition.
Korngold erzählt, dass die 3-jährige Enkelin seit der Rückkehr aus Gaza nicht mehr spricht. Und auch seine Schwiegertochter sei verstummt. Der 9-jährige Enkelsohn fragt jeden Tag, wo sein Vater ist.
Gilad Korngold hat zum Interview ein Foto von seinem Sohn mitgebracht. Es stammt aus der Zeit vor dem 7. Oktober. Man sieht darauf einen Mann, der fröhlich lacht.
We need. This is Tal. This is my son. Okay, stay there. And we know for sure to recover this family. We need to come back.
Damit seine Familie das Trauma verarbeiten kann, muss Tal zurückkehren, sagt sein Vater.
And it's very, very difficult situation.
Während Gilad Korngold jeden Tag auf ein Zeichen wartet, dass sein Sohn endlich befreit wird, werden hinter den Kulissen seit einem Jahr Verhandlungen geführt. Unter äußerst schwierigen Bedingungen.
Naja, also grundsätzlich finden die Verhandlungen eigentlich zwischen den Kriegsparteien statt, also Israel und der Hamas. Nur sprechen die nicht direkt miteinander.
Das ist unsere Kollegin Muriel Kalisch. Sie berichtet für den Spiegel aus Israel und den palästinensischen Gebieten und hat die Gespräche von Beginn an verfolgt.
Die Verhandlungen sind immer indirekt und das findet immer statt, entweder in Katar oder in Kairo.
Weil die Hamas und Israel keine Gespräche führen, haben mehrere Staaten eine Vermittlerrolle eingenommen. Katar und Ägypten sind die Unterhändler der Hamas. Die USA spricht mit Israel.
Und so werden dann immer Vorschläge ausgetauscht. Und das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel, kann man sich das vorstellen.
Durch diese Verhandlungen kam im November vergangenen Jahres auch das Abkommen zustande. Die 105 Geiseln wurden gegen 150 palästinensische Häftlinge ausgetauscht. Und währenddessen gab es im Gazastreifen eine Feuerpause.
Seitdem ist eigentlich die Hoffnung, dass es wieder so einen Deal gibt, aber bislang hat es nicht stattgefunden.
In den vergangenen Monaten haben Medien immer wieder berichtet, dass die Verhandlungen kurz vor dem Durchbruch stehen. Im Frühsommer hatte US-Präsident Joe Biden einen 3-Stufen-Plan präsentiert.
Biden zufolge gliedert sich der Plan in 3 Phasen. Die erste Phase würde 6 Wochen dauern, in der sich israelische Soldaten aus dem Gazastreifen zurückziehen. Gleichzeitig sollen israelische Geiseln aus der Gewalt der Hamas freigelassen werden, ebenso wie hunderte palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen. Zivilisten sollen in ihre Heimat im Gazastreifen zurückkehren können. In der 2. Phase sollen die Hamas und Israel während einer weiterhin anhaltenden Waffenruhe ein dauerhaftes Ende der Kämpfe aushandeln. Der 3. und letzte Abschnitt umfasst einen groß angelegten Plan zum Wiederaufbau des Gazastreifens.
Anfang Juli kursierte sogar schon eine Liste mit Namen von Verschleppten, die freigelassen werden sollen. Doch dann platzte der Deal wieder einmal in letzter Sekunde. Drei der Geiseln, die auf der Liste standen, wurden kurze Zeit später mit drei weiteren Personen tot im Gazastreifen geborgen.
Militärsprecher Hagari sagte, die Toten seien in einem Tunnel im Gebiet Rafah im Süden Gazas gefunden worden. Alle sechs wurden demnach ermordet, kurz bevor das Militär eintraf.
Und einmal mehr fragen sich die Angehörigen wie Gilad Korngold, warum ein neues Abkommen immer wieder scheitert.
Das ist gar nicht so einfach. Letztlich ist es so, damit so ein Deal zustande kommt, muss es ja ein beidseitiges Interesse daran geben, dass es den gibt. Und da kommen konkurrierende Interessen aufeinander.
Vor allem die Hamas hat natürlich kein eigenes Interesse daran, die Geiseln freizugeben, aber auch nicht wirklich an einem Waffenstillstand. Denn was im Moment in Gaza passiert, ist eigentlich genau im Sinne von Yahya Sinwar, dem Chef der Hamas.
Je länger dieser Krieg dauert, umso verheerender der geführt wird, Palästinenser, die sterben, Zerstörung im Gazastreifen, desto mehr wird Israel in der öffentlichen Meinung auf der Welt eigentlich diskreditiert. Und das ist ein Ziel von ihm. Also er gewinnt eigentlich. Und man muss auch sagen, ob jetzt 40.000 Palästinenser tot sind, ist ihm so ein bisschen egal. Und das wurde in Kauf genommen, das wird die ganze Zeit in Kauf genommen.
Und solange Sinwar die Geiseln hat, kann er Israel damit massiv unter Druck setzen. Also blockiert die Hamas die Verhandlungen immer wieder.
Die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg gestalten sich weiter schwierig. Nach jüngsten Angaben von US-Präsident Joe Biden rückt die radikal-islamische Hamas offenbar von einem Abkommen mit Israel ab. Biden sprach von einem, so wörtlich, Rückzieher.
Also der zentrale Punkt, an dem es scheitert, ist, dass Sinwar nicht bereit ist, die Geiseln, die seine Lebensversicherung sind, herzugeben, solange dieser Krieg nicht endet. Und die Israelis und insbesondere Netanyahu, der eben auch getrieben von seiner zum Teil rechtsextremen Regierung ist, ist nicht bereit zu sagen, wir lassen diesen Krieg jetzt enden.
Für den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu steht die Rettung der verschleppten Israelis eben auch nicht an erster Stelle auf der Prioritätenliste.
Der bekennt sich zwar immer wieder dazu, dass er auf jeden Fall die Geiseln zurückbringen will. Das ist, was er öffentlich sagt. Aber sozusagen immer wieder, wenn es dann in die Nähe kommt von einem möglichen Deal, dann wird das auch von israelischer Seite aus torpediert.
Zum Beispiel, indem Israel plötzlich Bedingungen erhebt, von denen klar ist, dass die Hamas die nicht erfüllen wird.
Also ein Beispiel dafür ist der Philadelphia-Korridor. Das ist quasi die Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Und Netanyahu sagt inzwischen, dieser Krieg kann nicht enden, außer wir kontrollieren diese Grenze.
In a press conference a short time ago, Netanyahu reiterated his insistence that any deal must allow Israel to maintain control of what is called the Philadelphia Corridor, a stretch of land along Gaza's border with Egypt.
Er sagt, weil halt sonst immer wieder die Hamas mit Waffen beliefert werden kann über die ägyptische Grenze. Und jetzt kann man aber sagen, in den ersten 9 Monaten des Krieges wurde dieser Philadelphia-Korridor auch nicht eingenommen von den Israelis. Wenn das so wichtig ist, um die Wiederbehaftung der Hamas zu verhindern, hätten sie das viel früher machen müssen, haben sie aber nicht. Und deshalb kommen diese Vorschläge oft so ein bisschen aus dem Nichts und sind dann auf einmal essentiell.
Zuletzt ist ein möglicher Deal wohl in noch weitere Ferne gerückt, wegen der Eskalation der Lage im Libanon. Dass Israel die Kämpfe dort gegen die Hisbollah-Miliz ausweitet, das wünscht sich die Hamas schon lange.
Das ist so ein bisschen der Traum gewesen. Darauf hatten sie eigentlich letztes Jahr schon gehofft, dass sozusagen mit diesem Angriff vom 7. Oktober eben sich auch andere mit Israel verfeindete Gruppen irgendwie erheben und anfangen, Israel anzugreifen. Und das ist auch damals schon so passiert, aber im kleinen Rahmen würde ich sagen. Ab dem 8. Oktober hat die Hisbollah begonnen, Israel anzugreifen, aber eben in so einem, in einem geringen Ausmaß.
In den vergangenen Wochen wurden die Kämpfe jetzt massiv ausgeweitet. So, wie es sich Hamas-Chef Sinwar von Anfang an erhofft hat.
Und deshalb gibt es jetzt gerade für ihn überhaupt keinen Grund, da jetzt zuzustimmen, weil letztendlich hat das passiert, worauf er seit einem Jahr wartet.
Dass Benjamin Netanyahu kein großes Interesse an einem Ende des Krieges hat, das hängt auch mit seiner persönlichen Situation zusammen. In Israel läuft nämlich ein Gerichtsverfahren wegen Korruption gegen Netanyahu.
Und der lässt sich ganz gut verschieben dadurch, dass er beschäftigt ist. Ja. Und deshalb ist eigentlich Konsens, dass Netanyahu oder Bibi, wie sie ihn nennen, einfach will, dass dieser Krieg weitergeht, weil sein eigenes politisches Überleben zu großen Teilen daran hängt.
Für einen Großteil der israelischen Zivilbevölkerung dagegen hat die Freilassung der Geiseln nach wie vor die oberste Priorität. Seit einem Jahr finden immer wieder Massendemonstrationen statt, um den Druck auf die Regierung zu erhöhen, für ein Abkommen zu stimmen.
Diese Geiseldemonstrationen sind da seit einem Jahr. Ich war auf sehr vielen von denen. Die sind immer samstags in Tel Aviv, oft auch in anderen Orten des Landes.
The crowds blocked roads for as far as we could see. Half a million people, it's estimated, in one voice.
We have to go to the streets to show this corrupted government that the people want the deal. We want them at home.
Nobody is listening to us. We are speaking to the wall. Nobody is telling something about us. And it's impossible. He's a murderer.
Netanyahu.
Yeah.
Aber das hat dann trotzdem keinen Unterschied gemacht. Und man sieht natürlich bei großen Teilen der Bevölkerung, die sind extrem verzweifelt, nicht nur die Angehörigen, sondern eben auch die Unterstützerinnen und Unterstützer. Das Schicksal der Geiseln, das ist für ganz viele Menschen in Israel wirklich ganz wichtig. Und du siehst es auch überall. Überall gibt es eben diese Symbole, die es dafür gibt. Also Bring Them Home ist der Claim und die kleine gelbe Schleife, die sich irgendwie alle ans Revers pinnen und übrigens auch die israelischen Minister, obwohl sie eben viel mehr in ihrer Hand hätten, was dazu führen könnte, dass sie tatsächlich nach Hause kommen. Und trotzdem ist es halt immer noch nicht passiert.
Angehörige der Geiseln wie Gilad Korngold wenden sich deshalb immer wieder verzweifelt an die Regierungen aus dem Ausland. Korngold war wie gesagt schon mehrfach in Berlin und Wien. Seine Hoffnung ist, dass Länder wie die USA oder Deutschland Druck auf die israelische Regierung ausüben können. Oder eben auch Österreich.
Wir haben kennengelernt, da war er ja junger wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und schwach geworden. Und dann hat er mich abgeben müssen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finde wie er? Na.
Sie hörten Gary Seidel als Schäferhund Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Peter Launsky-Tiefenthal. Bin nach 40 Jahren im diplomatischen Dienst. Letztes Jahr für 3 Wochen in Pension gegangen, wurde dann vom Herrn Bundeskanzler eingeladen, die Funktion eines Sonderbeauftragten des Bundeskanzlers für globale Themen zu übernehmen.
Peter Launsky-Tiefenthal telefoniert seit einem Jahr fast täglich mit der Familie Shoham in Israel. Denn seit dem 7. Oktober 2023 besteht ein wesentlicher Teil seiner diplomatischen Arbeit aus Verhandlungen im Nahen Osten.
Und so werde ich heute zum 8. Mal in den vergangenen Monaten in den Nahen Osten reisen und mich um das Schicksal von Tal Shoham bemühen.
Wir erreichen Peter Launsky-Tiefenthal am Dienstagvormittag, kurz vor seiner Reise nach Kairo und Doha. Dort wird er mit Vertretern anderer Staaten zusammentreffen, die sich, so wie er, für die verbliebenen Geiseln im Gazastreifen einsetzen.
Es gibt da eine Geisel-Taskforce, an der jene Länder teilnehmen, die nach wie vor Staatsbürger in Geiselhaft im Gazastreifen haben, die sich regelmäßig trifft, virtuell oder physisch.
Weil die Hamas und Israel ja nicht selbst an diesen Treffen teilnehmen, führen Diplomaten wie Peter Launsky-Tiefenthal Gespräche mit den Vertretern der Vermittlerstaaten, also Ägypten, Katar und den USA.
Im Fall Katar ist es ein Staatsminister, der die direkten Gespräche führt und auch an diesen zahlreichen Gesprächsrunden, meistens in Doha und in Kairo, beteiligt ist. Im Fall Ägyptens ist es der Chef des Geheimdienstes dort. Der leitet die Delegation im Auftrag des Präsidenten al-Sisi und den werde ich beispielsweise morgen zu Mittag in Kairo treffen, zum wiederholten Male.
Neben Regierungsmitgliedern und hohen Beamten der Vermittlerstaaten knüpft Peter Launsky-Tiefenthal auch Kontakte zu Ländern, die gute Beziehungen zu den Kriegsparteien haben.
Konkretes Beispiel mit dem Nahostverantwortlichen der chinesischen Regierung, die vor kurzem Gastgeber waren von Gesprächen zwischen Hamas und der Palestinian Authority in Peking und die wir um Unterstützung gebeten haben. Die Türkei ist ein wichtiger Akteur, der auch Kontakte hält, vor allem zur palästinensischen Seite. Und so versuchen wir, Personen, Staaten, internationale Organisationen, auch Konferenzen zu nutzen, um eben Tal Shoham und seine Familie da bestmöglich unterstützen zu können.
Einerseits versucht Launsky Tiefenthal, über die Gespräche herauszufinden, in welchem Zustand sich die Geiseln in Gaza überhaupt befinden.
Zentrale Fragen von Beginn an sind die Fragen nach dem sogenannten Proof of Life, also einer Bestätigung, dass in dem Fall Tal Shoham am Leben ist. Die Bedingungen, unter denen er festgehalten wird, der Hinweis darauf, dass er seit Kindheit an einer Krankheit leidet, die unter besonderen Stressbedingungen sich physisch oder verbal gewaltsam manifestieren kann, und die Sorge, wenn das nicht richtig erkannt wird und wenn man nicht richtig damit umgeht, was das für Konsequenzen haben könnte für ihn. Auch die Sorge der mangelnden Versorgung mit Medikamenten, wo wir etwa sehr eng mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes seit Beginn in Kontakt stehen.
Gesicherte Informationen über den Zustand von Tal Shoham hat Peter Launsky Tiefenthal nicht. Was er weiß, das stammt aus zweiter oder dritter Hand. Das heißt von freigelassenen Geiseln oder deren Angehörigen.
Aber eben auch von Diensten, die Kommunikation verfolgen und Informationen auf diese Art und Weise generieren.
Was Peter Launsky Tiefenthal im vergangenen Jahr trotz aller Bemühungen nicht gesichert erfahren konnte, ob Tal Shoham überhaupt noch lebt.
Selbstverständlich haben wir von Beginn an gefordert, dass man ein Foto von ihm bekommen möge für die Angehörigen, für die Familie, dass man irgendeinen schriftlichen Hinweis von Tal selber bekommen möge.
Normalerweise, sagt Peter Launsky Tiefenthal, beginnen die Gespräche über die Freilassung von Geiseln erst, wenn es die Bestätigung gibt, dass die Betroffenen noch am Leben sind.
In diesem Fall ist das, so wie viele andere Aspekte dieser Situation, dieser sehr tragischen Situation, eben anders. Und auch die Frage des Zugangs zum Beispiel für das internationale Rote Kreuz, den Roten Halbmond, zu den Geiseln, ist bisher verwehrt worden von der Hamas. Und das macht es einfach sehr schwierig, ganz eindeutig diese Frage zu beantworten. Aber ja, wir gehen grundsätzlich davon aus, aufgrund dieser Second-Third-Hand-Informationen, dass Tal Shoham am Leben ist, ja.
Peter Launsky Tiefenthal und sein Team versuchen auch, Einfluss auf die Verhandlungen über einen erneuten Geiseldeal zu nehmen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wer genau freigelassen wird.
Da setzen wir uns beispielsweise sehr dafür ein, dass Tal Shoham nicht zuletzt ob seiner Erkrankung die Möglichkeit bekommt, frühzeitig in dieser ersten Gruppe Berücksichtigung zu finden, wo Frauen, Kinder, alte, kranke Menschen Berücksichtigung finden.
Und Launsky Tiefenthal versucht aktiv, die Verhandlungen voranzutreiben.
Das ist etwas, das wir mit den Kollegen der anderen betroffenen Staaten immer wieder besprechen, wie wir den Verhandlern neue Ideen, neue Impulse verleihen können, um diese Gespräche voranzubringen.
Auch wenn seit fast einem Jahr kein neuer Deal zustande gekommen ist, will der österreichische Diplomat die Zuversicht noch nicht aufgeben. Er glaubt, dass gerade in der aktuellen Situation eigentlich alle Verhandlungspartner von einem erfolgreichen Deal profitieren würden.
Ägypten leidet sehr stark ökonomisch unter diesem Konflikt. Die Seeschifffahrt durch den Suezkanal ist nahezu 90% zurückgegangen, eine ganz wichtige Einnahmequelle. Der Tourismus leidet darunter durch die geografische Nähe zum Konflikt. Und es gibt die Sorge in Ägypten, dass die Zivilbevölkerung aus dem Gazastreifen in größerer Zahl in den Sinai drängen könnte, einfach weil es sonst keine Möglichkeiten der Flucht gibt. Katar möchte nicht nur Vermittler sein, sondern möchte ein erfolgreicher Vermittler sein. Das heißt, man möchte zeigen, dass man auch Ergebnisse zeitigen kann.
Auch für die USA wäre ein erfolgreicher Deal vor den dortigen Präsidentschaftswahlen Anfang November ein positives Signal. Und anders als viele politische Beobachter meint Peter Launsky Tiefenthal, dass die Kriegsparteien selbst schon ein Interesse an einer Einigung haben.
Auch wenn das vielleicht ein bisschen Spekulation ist, aber man geht doch davon aus, dass der Spielraum der Hamas ein immer engerer zu werden scheint und deshalb auch ein Interesse gegeben sein sollte. Und last but not least Israel, weil der Druck der Straße, nicht nur der Angehörigen, sondern weit darüber hinaus eine Vereinbarung als möglich erscheinen lassen.
Man sieht, die Einschätzungen über die Lage gehen zum Teil weit auseinander.
Peter Launsky Tiefenthal hat bei seinen Gesprächen im Nahen Osten nicht nur die Geiselfrage im Blick, sondern den gesamten Konflikt.
Es geht um die Frage der vermehrten Möglichkeiten, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bringen, aber auch diese Hilfe im Gazastreifen zu verteilen. Es geht um die Frage des Teilabzugs israelischer Truppen aus dem Gazastreifen. Es geht um die Frage der Rückkehr der Bevölkerung im Gazastreifen aus dem Süden in den Norden und den Vorkehrungen, die dazu zu treffen sind.
Nach einem Jahr Verhandlungen und diplomatischen Gesprächen stellt sich allerdings die Frage, was kann dabei noch herauskommen? Und kann ein kleines Land wie Österreich hier überhaupt etwas erreichen?
Also die Hoffnung stirbt zuletzt, insofern es geht einfach darum, dass jedes Land, das betroffen ist, seine Kontakte maximal nützt. Und da stellt sich schon heraus, dass Österreich einfach zu sehr vielen Ländern eine Gesprächsbasis hat, über die andere nicht verfügen oder derzeit nicht verfügen, Stichwort Iran beispielsweise, die man in so einem Fall nützen kann.
Vielleicht gehört es auch zum Job von Launsky Tiefenthal, optimistisch zu bleiben. Unsere Kollegin Muriel Kalisch vom Spiegel ist deutlich skeptischer.
Also wenn jemand Einfluss nehmen könnte, sind es die Amerikaner, weil Israel halt in einem hohen Maße abhängig ist von denen, also als Schutzmacht, als Waffenlieferant.
Auch Deutschland liefert Waffen an Israel. Außenministerin Annalena Baerbock reist immer wieder in den Nahen Osten, um sich für die Verhandlungen einzusetzen.
Also es ist nicht so, als hätte man gar keinen Einfluss, aber er reicht absolut nicht aus, um tatsächlich was zu bewirken. Ich meine, wir sehen es ja, es gibt irgendwie viele diverse Geiseln mit doppelter Staatsbürgerschaft, aber wenn ich überlege, dass es eben immer noch 4 Geiseln mit US-Staatsbürgerschaft auch gibt, die im Gazastreifen gefangen gehalten werden und selbst die bekommt man nicht frei, obwohl die USA wirklich sehr viel Macht über Israel eigentlich haben, würde ich sagen, die Einflussmöglichkeiten von Deutschland oder Österreich sind nonexistent.
Trotzdem sagt unsere Kollegin, dass die diplomatischen Bemühungen durchaus bedeutsam sind.
Auch eben um ein Zeichen zu setzen, so uns ist wichtig, dass dieser Krieg endet für beide Seiten. Das glaube ich auch wichtig dann sozusagen für die innenpolitischen Arenen, ja. Weil natürlich gibt es auch in Deutschland oder Österreich wahrscheinlich sehr viele Menschen, die das Schicksal der Geiseln bewegt und die aber auch das Schicksal der Menschen im Gazastreifen bewegt. Und wenn jetzt irgendwie die Außenminister einfach sagen wir so, Anni, wir haben irgendwie gerade was anderes zu tun, dann sieht das auch wirklich gar nicht gut aus.
So sieht es auch Peter Launsky Tiefenthal.
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Verhandler spüren, dass uns und allen anderen betroffenen Ländern ein großes Anliegen ist und bleibt, dass diese Geiseln nach Hause kommen. Nicht zuletzt aufgrund der Verlagerung des Konflikts jetzt auf den Libanon. Ich glaube, es ist eine große Sorge der Angehörigen, dass damit das Interesse auf den Gazastreifen etwas zurückgehen könnte.
We have to fight to release Tal and the rest of the miserable hostages that still in Gaza.
Das ist nochmal Gilad Korngold hier in einem Interview mit Sky News. Er hat im vergangenen Jahr mit unzähligen Medien gesprochen, immer mit derselben Botschaft. Er fordert die Welt auf, dafür zu kämpfen, die Geiseln zu befreien.
Come on, let's do it. October 6. Let's help release now the hostages.
Auch wir hätten für diesen Podcast gerne mit Gilad Korngold gesprochen. Er hatte uns zuerst ein Interview zugesagt, aber seit dem 7. Oktober haben wir nichts mehr von ihm gehört. Von Kolleginnen haben wir erfahren, dass es einen Todesfall in der Familie gab. Und wir verstehen natürlich, dass das nicht die Zeit ist, um Interviews zu geben. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Und falls Sie unseren Podcast einmal live erleben wollen, dann haben Sie dazu am 23. November die Gelegenheit. Wir sind mit Inside Austria und noch vielen anderen Podcasts vom Standard, nämlich auf der Messe Buch Wien vertreten.
Und mit dem Rabattcode STANDARD können Sie auch einen Nachlass auf die Eintrittskarten bekommen. Den Link dazu und auch zum vollen Programm stellen wir in die Shownotes. Wir freuen uns, Sie vor Ort vielleicht zu sehen.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast ansonsten wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und alle, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Yasemin Yüksel, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucy Eisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss
und Baba.
Sie haben mich mit Ihren großen Kinderaugen angeschaut und richtig begeistert mit mir gespielt. Aber mit der Zeit immer weniger, später gar nicht mehr. Einsam im kleinen Käfig und dann einfach weggegeben. Gibt's nicht jemanden, der nach vielen Jahren genauso auf mich schaut wie am ersten Tag?
Sie hörten Christine Reiler als Ratte Ronja. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.